NDR Info. Echo des Tages.
Und in der nächsten halben Stunde schauen wir nach New York. Auf der UN-Vollversammlung attackiert Donald Trump China wegen der Corona-Pandemie. In Deutschland lehnt der Ethikrat die Einführung eines Immunitätsausweises ab. Im Kommentar geht es um den Bildungsgipfel und eine Flatrate für Schüler. Wir schauen auf die Auswirkungen des Tarifstreits im öffentlichen Dienst und wir berichten, warum Umweltschützer einen Tunnel durch die Ostsee nach Dänemark ablehnen. Im Studio ist Nils Kinkel, einen schönen guten Abend. In New York sitzen bei der UN-Vollversammlung im Moment von den 183 Mitgliedstaaten lediglich die Botschafter im Saal. Das liegt an Corona und dem Hygienekonzept. Weil die ganze Welt aber den Streit zwischen China und den USA gespannt beobachtet, nutzte US-Präsident Donald Trump am Nachmittag die Plattform für einen verbalen Angriff. Per Video zugeschaltet gab er vor allem China und der Weltgesundheitsorganisation die Schuld an der Pandemie. Antje Passenheim beobachtet in New York die Debatte.
Eine scharfe Botschaft an China hatte Trump angekündigt und es blieb dabei. Der US-Präsident machte Peking in seiner Videobotschaft für viele Übel der Welt verantwortlich, vor allem die Ausbreitung des tödlichen Virus. So habe China zu Beginn der Pandemie seinen Bürgern erlaubt, ins Ausland zu reisen und die Welt zu infizieren. Wir führen einen erbitterten Kampf gegen den unsichtbaren Feind. Das China-Virus. Trump wiederholte damit eine Formulierung, die als rassistisch kritisiert wird. Er forderte, die UN müssen China für seine Handlungen zur Rechenschaft ziehen.
The United Nations must hold China accountable for their actions.
Doch auch die UN-Weltgesundheitsorganisation werde praktisch von China kontrolliert, sagte Trump. Die Corona-Pandemie habe in den USA zur größten Mobilisierung seit dem Zweiten Weltkrieg geführt. Ein Impfstoff werde schon bald verteilt werden, erklärte Trump, der auch sonst seine mutmaßlichen Errungenschaften im Kampf gegen das Virus hervorhob. Tatsächlich ist der Präsident, der im November wiedergewählt werden möchte, wegen seines Umgangs mit der Pandemie massiv in die Kritik geraten. Trump warf China auch Umweltverschmutzung in großem Stil vor. Es produziere doppelt so viel Kohlenstoffe wie die USA. China wirft Millionen über Millionen Tonnen Plastikmüll in die Ozeane, überfischt die Meere anderer Länder und schleudert mehr giftiges Quecksilber in die Atmosphäre als jedes andere Land der Welt. Chinas Präsident Xi Jinping verzichtete auf einen Schlagabtausch. Er mahnte, das Virus dürfe nicht politisiert werden oder zu Stigmatisierung verleiten. Der Kampf dagegen müsse gemeinsam geführt werden. Wir werden unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse mit anderen Ländern teilen, ärmere Staaten bei der Versorgung unterstützen und uns aktiv an der weltweiten Forschung beteiligen. Zuvor hatte UN-Generalsekretär Guterres vor einem neuen kalten Krieg gewarnt zwischen den USA und China. Wir müssen alles tun, um einen neuen kalten Krieg zu vermeiden. Wir bewegen uns in eine gefährliche Richtung. Die Welt könne sich keine Zukunft leisten, in der die beiden größten Volkswirtschaften der Erde spalten. Dadurch entstehe eine technologische und wirtschaftliche Kluft. Sie könne schnell zu einer militärischen Kluft werden.
Antje Passenheim über den Streit der Supermächte bei der 75. UN-Vollversammlung in New York. Inzwischen melden die USA über 200.000 Corona-Tote. Auch bei uns in Deutschland gibt es wieder mehr Corona-Hotspots. Und zwar gilt das immer dann, wenn der Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern überschritten wird, wie beispielsweise in München oder Cloppenburg in Niedersachsen. Dann müssen die Kommunen die Maßnahmen verschärfen. In Nordrhein-Westfalen ist dieser kritische Wert jetzt auch in Remscheid überschritten und auch in Hamm. Dort hat der Oberbürgermeister bereits verschärfte Maßnahmen ab morgen angekündigt.
In den vielen Jahren, in denen ich in der Zwischenzeit Oberbürgermeister bin, habe ich eine solche Situation noch nicht erlebt. Wenn überhaupt, dann ist das in der Zwischenzeit zu vergleichen mit der Flüchtlingskrise, weil wir eine so schnelle Steigerung haben.
Ordnet Hamms Oberbürgermeister Thomas Hunstiger-Petermann die aktuellen Corona-Zahlen in seiner Stadt ein. Der Inzidenzwert, das heißt die Zahl der Neuinfizierten auf 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen, ist auf 87 gestiegen. Das ist der höchste Wert in Deutschland aktuell. Die Stadt hat deshalb heute neue Maßnahmen angekündigt, um die weitere schnelle Ausbreitung des Virus zu verhindern. So gilt ab morgen in der Stadt wieder eine Kontaktbeschränkung in der Öffentlichkeit auf maximal 5 Personen bzw. aus 2 Haushalten. Außerdem führt die Stadt die Maskenpflicht an allen weiterführenden Schulen auch im Unterricht wieder ein. Den größten Teil der Neuinfektionen führt die Stadt auf eine große Hochzeitsfeier zurück. 99 der aktuell 164 Infizierten hatten in irgendeiner Form Kontakt dorthin.
Und das finde ich heute noch genauso ärgerlich, wie ich das gestern bereits gefunden habe. Das ist einfach verantwortungslos, weil dadurch wird wegen des Ereignisses von einer kleinen Gruppe, eine kleine Familie, wird im Grunde eine ganze Stadt sozusagen in Haftung genommen.
Auch Ministerpräsident Armin Laschet äußerte sich heute eindeutig zu der Hochzeit in Hamm.
Und wer glaubt, dass er sich daran nicht halten muss und verursacht, wie im Falle Hamm, dass so viele plötzlich dann infiziert sind, diese Ordnungswidrigkeit muss dann geahndet werden.
Neue allgemeine Corona-Regeln für das gesamte Land hingegen schließt Laschet aus. Wenn eine Hochzeitsfeier wie in Hamm zu erhöhten Infektionszahlen führe, müssten die Behörden vor Ort damit umgehen und entsprechende Maßnahmen beschließen. Mit den Menschen im Sauerland oder der Eifel habe das nichts zu tun. Zu den Städten im Land, die Maßnahmen beschließen müssen und das auch schon getan haben, gehört auch Remscheid. Dort wurde die wichtige 50er-Marke heute ebenfalls gerissen. Allerdings stellt sich die Lage dort anders dar als in Hamm, so der Leiter des Krisenstabs Thomas Neuhaus.
Im Gegensatz zu einigen Städten, von denen wir gehört haben, wo man dann auch wirklich das Infektionsgeschehen zurückführen kann auf Großveranstaltungen, Hochzeiten, ist es bei uns so, dass es an verschiedenen Stellen auftaucht, dass wir es schlecht lokalisieren können. Die Herleitung aus der Reiserückkehr gelingt uns ein bisschen, aber es ist sehr schwierig, tatsächlich auch, wenn es an so vielen Stellen passiert, das zu lokalisieren und einzudämmen.
Die Stadt hat deshalb Veranstaltungen mit mehr als 300 Menschen verboten und Sportunterricht an Schulen soll bis zu den Herbstferien nur noch im Freien stattfinden. Eine allgemeine Maskenpflicht für die Innenstadt hat die Stadt hingegen nicht ausgesprochen. Dies sei rechtlich nicht möglich.
Lars Faulenbach über die Konsequenzen der Corona-Infektionszahlen in Remscheid und Hamm im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Auch in Großbritannien steigt die Zahl der Infizierten wieder an. Gestern gab es über 4.000 neue Fälle und heute neue Maßnahmen von der Regierung, die Boris Johnson im Unterhaus angekündigt hat. Unter anderem gibt es jetzt wieder eine Sperrstunde für Pubs und Restaurants. Aus London berichtet Max Ulrich.
Das ist kein zweiter Lockdown, betonte Boris Johnson im Unterhaus. Der Schutz von Menschenleben sei zwar das Wichtigste, man müsse aber auch die Wirtschaft schützen und dabei eine gute Balance finden. Ab Donnerstag sollen Restaurants und Bars um 22 Uhr schließen. Wer kann, soll im Homeoffice arbeiten. Schulen und Universitäten werden aber offen bleiben. Außerdem hat Johnson höhere Strafen verkündet. Mehr zahlen soll in Zukunft, wer in der U-Bahn oder beim Einkaufen keine Maske trägt. Zuschauer bei Großveranstaltungen soll es ab 1. Oktober nicht wie geplant geben. Fans in Fußballstadien werden also weiterhin nicht erlaubt sein. Die Maßnahmen gelten für die nächsten 6 Monate. Johnson warb um Verständnis und appellierte an die Bevölkerung, sich an die Regeln zu halten. Sonst müssten die Maßnahmen weiter verschärft werden. Oppositions- und Labour-Chef Keir Starmer warf der Regierung am Vormittag Versagen in der Corona-Krise vor. Gestern hatten die beiden wissenschaftlichen Spitzenberater der Regierung vor einer zweiten Welle in den nächsten Monaten gewarnt, mit Zehntausenden Neuinfektionen täglich, sollte es keine besseren Maßnahmen gegen die Pandemie geben.
Seit Beginn der Pandemie gibt es in Deutschland und vielen anderen Ländern die Idee, eine Immunität nachzuweisen und sich damit dann auch auszuweisen. Dieser Nachweis soll so ähnlich funktionieren wie ein Impfausweis. Die Einführung zum jetzigen Zeitpunkt lehnt der Deutsche Ethikrat ab. Es gebe noch zahlreiche Unsicherheiten, wie lange jemand überhaupt immun ist und wann er wieder gesund oder geimpft ist. Aus dem ARD-Hauptstadtstudio berichtet Uwe Jahn.
2 Professorinnen und ein Professor sitzen einträchtig vor der blauen Wand der Bundespressekonferenz. Die 3 vertreten über 20 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus allen Bereichen und stellen ihre Positionen zu einem Corona-Immunitätsausweis vor. Alina Büchs ist die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates.
Der gesamte Rat ist sich einig, jetzt nicht.
Und die Gründe dafür liefert der Ethikrat auch. Gegenwärtig ist eben noch unklar, ob jeder auskurierte Infizierte wirklich immun gegen eine Neuinfektion ist und wenn ja, wie lange. Für die Zukunft, wenn man darüber mehr weiß und die Tests zuverlässiger sind, ist die Meinung des Ethikrates geteilt. Die eine Hälfte plädiert dafür, unter bestimmten Bedingungen Immunitätsweise auszustellen, so Karl Friedrich Gethmann.
Dass grundsätzlich garantierte Freiheiten, die dem Bürger unter den Pandemiebedingungen verwehrt werden, Fragen der Mobilität und so weiter, so schnell und so weit wie nur eben möglich zurückgegeben werden müssen.
Wer also bestätigt immun ist, darf womöglich wieder mehr, kann aber auch stärker in die Pflicht genommen werden, vielleicht wenn es um die Betreuung von Corona-Patienten geht. Judith Simon vertritt die Gegenposition. Kein Immunitätsausweis, weil damit eine Zweiklassengesellschaft droht.
Einerseits, wenn Personen ohne Immunitätsnachweis Möglichkeiten verwehrt würden, zum Beispiel der Besuch einer Ausbildungsstätte. Andererseits, wenn Personen mit Immunitätsbescheinigung für bestimmte Tätigkeiten besonders in die Pflicht genommen würden, zum Beispiel in Medizin und Pflege, Reinigung, Verkauf, Kitas oder Schulen. Hier ist insbesondere auf die Gefahr einer Verstärkung bestehender Benachteiligungen und Risikodispositionen hinzuweisen.
Judith Simon warnt auch vor Missbrauch wie gefälschten Ausweisen oder vor Menschen, die sich bewusst infizieren, weil sie immun werden wollen und dabei alle gefährden. Egal, wie die Politik sich am Ende entscheidet, heißt das aber nicht, dass sie sich sklavisch an die jeweiligen Szenarien des Ethikrates halten muss. Karl Friedrich Gethmann erklärt es so.
Es ist nicht Aufgabe des Deutschen Ethikrates, die Gleise auszulegen und die Politik fährt dann als Lokomotive darüber, sondern eher das Weichensystem aufzuweisen und die Politik muss dann selbst entscheiden, welchen Weg sie nimmt und dann auch bei den Wahlen dann entsprechend die Quittung ertragen.
Davon abgesehen hat die Frage nach dem Immunitätsausweis sich ohnehin erledigt, wenn zuverlässige Impfstoffe da sind. Nur weiß man nicht, ob das passiert. Alena Bück sagt zum Schluss, die Stellungnahme des Ethikrates mit seinen verschiedenen Meinungen sei auch ein Signal.
Wir sehen gerade, dass wir sehr starke Polarisierungen haben in bestimmten Debatten, gerade auch wenn es um die Pandemie geht. Und ich glaube, da steht es einem Ethikgremium sehr gut an, zu zeigen, schau mal, wir haben unterschiedliche Ansichten. Aber wir können darüber sachlich sprechen und wir setzen uns gemeinsam aufs Podium und stellen das gemeinsam vor.
Und zwar vor der blauen Wand in der Bundespressekonferenz.
Frische Luft im Klassenzimmer, neue Laptops für Lehrer und eine Internet-Flatrate für Schüler. Auf dem sogenannten Schulgipfel sind gestern Abend viele neue Ideen für die Digitalisierung verabredet worden. Ob sie sich allerdings auch alle bis zum Winter schon realisieren lassen, das haben sowohl Elternvertreter als auch Lehrerverbände heute bezweifelt. Jetzt geht es endlich los, hieß es dagegen einstimmig im Kanzleramt. Dabei sind viele Fragen zur Bildungspolitik in Corona-Zeiten weiter nicht beantwortet. Kilian Pfeffer aus Berlin.
Die Bundesbildungsministerin ist voll des Lobes. Das Bund-Länder-Treffen sei für die Bildungspolitik ein völlig neues Format gewesen, so Anja Karliczek. Und es habe gezeigt, welch hoher Stellenwert der Bildungspolitik eingeräumt werde. Karliczek ging auf die neuen geplanten Kompetenzzentren ein.
Das eine ist, dass wir mit den Bildungskompetenzzentren Unterstützung geben, Beratung auch in Anspruch zu nehmen vor Ort. Weil die Frage, wie sieht eigentlich ein technisch-pädagogisch wirklich gutes Konzept aus? Wie muss sich eigentlich Schule weiterentwickeln, um die technologischen Möglichkeiten so zu nutzen, dass sie am Ende pädagogischen Mehrwert haben?
Man wolle damit auch den Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Praxis beschleunigen. In den kommenden Wochen sollen noch einige rechtliche, organisatorische und finanzielle Fragen geklärt werden. Im Januar werde man sich aber wieder treffen und besprechen, wie weit man schon gekommen sei. Die Ministerin erklärte auch noch einmal, dass das Geld aus dem Digitalpakt bis Ende des Jahres nun direkt fließen kann, ohne dass die Schulen pädagogische Konzepte vorgelegt haben müssen. Das ist offenbar ein Ergebnis davon, dass bisher nur ein Bruchteil der Mittel abgerufen wurden. Manche Länder hatten beklagt, dass das Verfahren viel zu bürokratisch sei.
Die Teilnehmer haben sich also bemüht. Mehr aber auch nicht, findet Alfred Schmidt und kommentiert den Schulgipfel im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info.
Bitte nicht übertreiben, so wie die Bundesbildungsministerin Karliczek es gerade tut. Sie nannte den Schulgipfel ein wegweisendes Treffen. Das ist ein bisschen viel Eigenlob. Die Ministerin hat es aber immerhin geschafft, die eigene Rolle in der Corona-Krise endlich zu finden, nämlich als Koordinatorin dessen, was die Länder tun könnten. Beraten und moderieren sehr viel mehr kann der Bund regelmäßig kaum anbieten in der Schulpolitik, weil sie Ländersache ist. Selbst Zuschüsse waren bislang schwierig. Dank des Digitalpaktes für die Schulen können nun aber immerhin Summen fließen, die zumindest neue Ansätze ermöglichen. Millionen für Schülerlaptops und Lehrerlaptops und auch etwas für die Netzadministration. Hoffentlich reicht es. Die Schritte sind meinem Eindruck nach allerdings ziemlich klein. Viel zu klein, sagen Stimmen aus dem Gewerkschaftslager. Die Kanzlerin und ihre Bildungsministerin haben immerhin gebahnt, dass alle miteinander geredet haben. Harmonisch, wie es heißt. Für die Zufriedenheit der SPD-regierten Länder war die Anwesenheit der Parteichefin Esken sicherlich sinnvoll. Ein Verdienst des Treffens ist also, dass der Bund nun ein gemeinsames Forum bieten kann, in Zeiten, wo alle in der Schulpolitik in verschiedene Richtungen laufen. Auch über scheinbar banale Dinge wie das Lüften von Klassenzimmern hat es einen Austausch gegeben. Alle, die schon einmal versucht haben, Konsens zwischen vielen Leuten herzustellen, merken oft, dass man über scheinbar Banales dann auch bei kniffligen Fragen zu Kompromissen kommt. Dieser Schulgipfel hat allerdings auch gezeigt, was jenseits der Harmonie für gähnende Löcher klaffen im Plan für einen coronagerechten Schulalltag. Was ist mit Folgekosten der Laptops, Wartung, Programme, Server, Online-Zugänge? Geredet wird von einer Flatrate für Schüler zum Sparpreis. Schöne Idee, aber wo sind Details zu Übertragung und Datentempo? Gewerkschaften bemängeln zu Recht, die Politik habe die Dringlichkeit der Lage nicht erkannt. Konstruktiv wäre etwa auch gewesen, Richtlinien vorzugeben, wie Schulen auch bei einzelnen Erkrankungsfällen den Betrieb weiterführen können, damit nicht bei 2 Corona-Fällen 1000 Schüler und die Lehrerschaft daheim bleiben müssen. Harmonie zwischen Bund und Ländern ist ja schön, aber die Beinarbeit muss dann wieder vor Ort passieren. Die Frage ist weiter offen, wie ein guter und vor allem gleicher Zugang zu Bildung in Corona-Zeiten aussehen soll.
Alfred Schmidt kommentierte die Ergebnisse des Schulgipfels im Kanzleramt. Viel Applaus gab es während der Pandemie bislang für die Corona-Helden. Ganz egal, ob sie im Gesundheitswesen oder bei der Polizei arbeiten. Die warmen Worte für die sogenannten Staatsdiener alleine reichen aber nicht, beklagt die Gewerkschaft. Bei den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst soll der Einsatz der Mitarbeiter jetzt auch finanziell belohnt werden. Doch das Geld ist knapp, berichtet Wolfgang Landmesser zum Auftakt der Warnstreiks in Nordrhein-Westfalen.
Uns reicht's oder aufs Klatschen folgt die Klatsche, nicht mit uns, stand auf den Transparenten der Beschäftigten der städtischen Klinik in Gütersloh, die heute in den Warnstreik getreten sind. Beim Beifall für ihren Einsatz in der schlimmsten Corona-Phase dürfe es nicht bleiben, finden sie.
Jetzt geht's darum, auch nochmal ein Zeichen zu setzen, dass auch wir adäquat entlohnt werden. Und das lassen wir uns natürlich auch durch Corona nicht nehmen.
Es wurde in der Corona-Zeit so viel gesungen, geklatscht. Und ich möchte jetzt einfach dazu auch ein Ergebnis für die Kollegen haben.
Streikveranstaltungen gab es heute punktuell quer durch Nordrhein-Westfalen. Bei der Stadtverwaltung in Unna oder bei den kommunalen Wirtschaftsbetrieben in Duisburg und Remscheid. In Gütersloh kam es wegen der Warnstreiks zu Beeinträchtigungen bei über 20 Kindertagesstätten. Zwei Kitas mussten ganz schließen. Verdi NRW zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf des ersten Warnstreiktags. Die Anerkennung für die Leistung der Beschäftigten in den Kommunen müsse sich auch in höheren Löhnen niederschlagen, meinte Frank Wernicke, Bundesvorsitzender von Verdi.
Dass Corona so gut bislang beherrscht wird in Deutschland, wie das der Fall ist, hat viel damit zu tun, welche Leistung, welches Engagement nicht nur im Gesundheitswesen, sondern an vielen anderen Stellen gebracht wird. Und das muss sich auch niederschlagen.
Die kommunalen Arbeitgeber lehnen die von der Gewerkschaft geforderte Lohnerhöhung als völlig überzogen ab. Das sei einfach nicht zu finanzieren, sagt etwa Maud Beste, Geschäftsführerin der Gütersloher Klinik, die heute bestreikt wurde.
Jeder von uns gönnt den Mitarbeitern eine Tarifsteigerung. Aber die Höhe ist das, was uns Sorgen macht, weil in Zeiten von leeren Kassen, sowohl bei den Kommunen als auch bei den Krankenhäusern, ist das einfach nicht zu stemmen.
Verdi fordert 4,8% mehr Lohn bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von 12 Monaten. Damit vor allem die unteren Lohngruppen profitieren, sollen die Beschäftigten pro Monat mindestens 150 Euro mehr bekommen. Das Ausmaß der Arbeitsniederlegungen dürfte in den kommenden Tagen zunehmen. Für morgen sind Aktionen unter anderem in Minden, Schwerte und Solingen geplant.
Wolfgang Landmesser berichtete. Eine Röhre von Deutschland nach Dänemark soll eines Tages vielleicht der größte Tunnel der Welt werden. Ob Autos, Lastwagen und Schnellzüge wie geplant ab 2029 überhaupt durch den Fehmarn-Belt-Tunnel fahren können, Darüber wird seit heute früh vor dem Bundesverwaltungsgericht gestritten. Bedroht sind nicht nur Haselmäuse und Schweinswale durch die Bauarbeiten in der Ostsee. Auch Fährbetreiber fragen sich, ob das Großprojekt noch zeitgemäß ist. Über den Streit berichtet Silvia Stadler aus Leipzig.
Es geht um ein 16-Milliarden-Projekt. Das ist doppelt so teuer wie der Flughafen BER. Entsprechend gigantisch fällt die Gerichtsverhandlung aus. Die Bundesverwaltungsrichter haben für 2 Wochen die Kongresshalle am Zoo angemietet, um den rund 150 Verfahrensbeteiligten der ersten 5 von 7 Klageverfahren genug Raum zu bieten. Zu ihnen gehören 2 Umweltvereine und mehrere Fährunternehmen. Dieser kombinierte Eisenbahn- und Straßentunnel zwischen dem deutschen Puttgarden und dem dänischen Rødby werde überhaupt nicht gebraucht, erklärt Malte Siegert, NABU-Chef in Hamburg.
Wir sehen vor allem überhaupt keinen Bedarf für das Projekt. Wenn man mal den parallelen Fährbetrieb rausrechnet, dann reden wir hier über 8000 Fahrzeuge. Dafür baut man in Deutschland noch nicht mal eine Umgehungsstraße. Und insofern sehen wir das in keinem Verhältnis zu diesem riesengroßen ökologischen Schaden, der eben halt entsteht, wenn man einen 100 Meter breiten, 60 Meter tiefen und 20 Kilometer langen Tunnel ausgräbt.
Dass der Güterverkehr auf der Fährstrecke schon vor über 20 Jahren eingestellt wurde, weiß auch Thilo Rolfs, Staatssekretär im schleswig-holsteinischen Verkehrsministerium.
Wir sehen ja, wie die Verkehrsströme jetzt laufen in Schleswig-Holstein. Nämlich sie laufen über Jütland und dann runter die A7. Und ich bin fest davon überzeugt, gerade in der heutigen Zeit, wo Just-in-Time und Zeitgewinn der entscheidende logistische Vorteil sind, dass es für Verlagerungen auf diese Güterverkehrsstrecke eine große Wahrscheinlichkeit gibt.
Durch den Tunnel werde Verkehrsbedarf erst erzeugt, der bisher nicht da war, ist ein Argument der Tunnelgegner. Zudem sei das Projekt insgesamt aus der Zeit gefallen, weil es zu wenig berücksichtige, dass sich unser Wissen um Folgeschäden für Klima und Natur in den letzten 20 Jahren deutlich verändert habe. Für den Tunnel soll ein gigantischer Graben in den Ostseegrund geschürft werden, in den die vorgefertigten Betonröhren abgesenkt werden, quer durch ein Naturschutzgebiet für Schweinswale und Seehunde. Nicht mehr, sondern weniger Tourismus fürchtet man dadurch auf Fehmarn, sagt Karin Neumann von der Initiative Beltretter.
Es gibt Gutachten, dass unser Tourismus massiv einbrechen wird. Wir haben 2 Baustellen zu erwarten in einem Meeresschutzgebiet. Wir sind ja eine Insel, wir haben einen Zugang und einen Abgang sozusagen. Und beides wird ausgebaggert und umgegraben. Und wir werden gar nicht mehr erreichbar sein. Die Menschen möchten in keiner trüben Brühe schwimmen. Und wenn Rügen nicht aufpasst, bis 300 Kilometer sollen die Sedimente sich an der Ostseeküste verteilen über Jahre durch die Baggerarbeiten. Da möchte keiner mehr Urlaub machen. Vielleicht kommt mal ein Tagestourist, aber davon leben wir nicht.
Die Bundesverwaltungsrichter müssen nun unter anderem prüfen, ob der Planfeststellungsbeschluss, das Naturschutzrecht und Analysen zum Verkehrsbedarf ausreichend berücksichtigt. Ein Termin für die Urteilsverkündung steht noch nicht fest.
Silvia Stadler über den geplanten Fehmarn-Welt-Tunnel. In Paris hatten 2 Eigentümer ihre Wohnung regelmäßig an Touristen vermietet, und zwar für kurze Zeit. Das ist das Geschäftsmodell von Airbnb. Weil es in europäischen Metropolen aber zu wenig Wohnraum gibt, dürfen EU-Länder eine solche Vermietung in Großstädten über das Online-Portal grundsätzlich verbieten. Das hat der Europäische Gerichtshof heute bestätigt und damit ein klares Signal gesendet. Einzelheiten von Gigi Deppe.
Wenn du mit einem Inserat eine Zweitwohnung anbietest oder vorhast, deinen Hauptwohnsitz als gesamte Unterkunft für mehr als 8 Wochen pro Jahr zu vermieten, musst du eine Genehmigung beantragen. So heißt es auf den Seiten von Airbnb für Hamburg. Auf der Seite für Berlin macht die gewerbliche Plattform, über die Menschen Zimmer, Wohnungen oder Häuser für kurze Zeit vermieten können, noch ausführlichere Angaben. Denn auch in Berlin gibt es eine Regelung gegen die sogenannte Zweckentfremdung von Wohnraum. Gerade Städte mit besonders angespannter Wohnungslage verhängen immer öfter Auflagen für diejenigen, die kurzzeitig untervermieten wollen. Vergleichbare Regeln gibt es auch in Frankreich. Wer dort seine Zweitwohnung über Airbnb an Touristen vermieten will, braucht in Gemeinden mit mehr als 200.000 Einwohnern eine Genehmigung dafür. 2 Eigentümer von Einzimmerwohnungen in Paris hielten sich nicht an die Vorschrift. Sie vermieteten die Wohnungen über Airbnb, ohne eine Genehmigung dafür einzuholen. Die Stadtverwaltung fand das heraus und verhängte Geldbußen von jeweils 15.000 Euro. Außerdem wurden die Eigentümer angewiesen, die beiden Wohnungen auf dem regulären Mietmarkt anzubieten. Dagegen klagten die Eigentümer. Der EuGH hat aber jetzt das französische Gesetz abgesegnet. Ja, Airbnb-Vermietungen können von einer staatlichen Genehmigung abhängig gemacht werden. Denn es gäbe gute Gründe für solche Regelungen. Sie sollten dafür sorgen, dass nicht noch mehr langfristig vermietbare Wohnungen vom Markt verschwinden. Sie würden also einen angespannten Immobilienmarkt entlasten. Und das liege im Allgemeininteresse. Solche Genehmigungspflichten seien insbesondere dann in Ordnung, wenn sie nicht überall, sondern nur in bestimmten Regionen verlangt würden. Mildere Maßnahmen gäbe es nicht, sagen die EuGH-Richter, um den Wohnungsmangel schnell zu bekämpfen. Damit wissen also auch alle Kommunen in Deutschland, sie dürfen Auflagen machen und sie dürfen auch Geldbußen verhängen. Ein angespannter Wohnungsmarkt ist ein zwingender Grund, um die allgemeine Dienstleistungsfreiheit einzuschränken. Eine Freiheit, die ansonsten im Recht der EU immer sehr hoch gehalten wird.
Gigi Deppe über die Spielregeln für Airbnb. Die Bischofskonferenz hat den europäischen Umgang mit Flüchtlingen gerügt. Nötig sei ein neues System, das dem Anspruch der Geflüchteten gerecht werde und nicht vor allem die Tendenz, geflüchtete Menschen abzuhalten. Das sagte der Limburger Bischof Betzing in Fulda zum Start der Herbstvollversammlung. Hermann Diel über den ersten Tag bei den Katholiken, für die bei ihrem Treffen selbstverständlich auch Hygieneregeln gelten.
Wegen Corona tagen die Bischöfe nicht wie gewohnt im Priesterseminar in Fulda, sondern einige Meter weiter im Stadtschloss. Hier lassen sich die Corona-Abstände leichter einhalten. Trotz Pandemie demonstrieren zahlreiche kirchenkritische Gruppen in Fulda. Missbrauchsopfer haben für morgen eine Demo auf dem Domplatz angekündigt. Gruppen für mehr Frauenrechte in der Kirche demonstrieren bereits heute. Wir sehen diese Anliegen, sagt dazu Bischof Georg Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz.
Das sind Frauen der KfD, da werden die Frauen von Maria 2.0 sein, da sind Betroffene von Missbrauch. Wir haben auch da verabredet, dass wir natürlich mit diesen Menschen das Gespräch aufnehmen und ihre Anliegen hören.
Die Anliegen hören, darum ringt auch der sogenannte Eckige Tisch, eine Vereinigung von Missbrauchsopfern. Seit 10 Jahren arbeitet sich die Kirche an diesem Thema nun schon ab. Es wird Zeit für eine Lösung, sagt Matthias Katsch, Sprecher des Eckigen Tisches.
Wir sind erschöpft und wütend. Man ist natürlich nie fertig mit Aufarbeitung und auch eine Entschädigung wird die Folgen nie ausgleichen können. Aber auch die Betroffenen wollen irgendwann mal das Gefühl haben, dass der Kampf jetzt dann auch abgeschlossen ist. Und dass man sich vielleicht wieder auch anderen Dingen im Leben zuwenden kann.
Wir arbeiten an einer einheitlichen Lösung, sagt dazu Bischof Georg Betzing. Einer Lösung, die alle Gruppen der Kirche umsetzen können, die Bistümer wie die zahlreichen Orden.
Wir wollen, dass ein unabhängiges Gremium entscheidet, auch über die Höhe der Leistungen, die gezahlt werden. Und dass dieses Gremium auch in die Lage versetzt wird, die Zahlung zu leisten, damit es keine Verzögerungen gibt. Das nimmt ganz stark die Betroffenen in den Blick.
In den Blick nehmen die Bischöfe auch, wie sie mit den massiv gestiegenen Austrittszahlen umgehen sollen. Mehr Menschen als je zuvor haben in der letzten Zeit die katholische Kirche verlassen.
Es sind wirklich erschreckende Zahlen, außerordentlich hohe Zahlen von Kirchenaustritten. Es braucht eine dringliche Befassung mit dieser Thematik.
Am Ende sind das viele offene Baustellen für nur 3 Tage Konferenz in Fulda. Und wo die Veränderungen vielen Gruppen nicht schnell genug und nicht weit genug gehen, da ist es der Kirchenleitung in Rom und einigen Bischöfen in Deutschland schon zu viel Veränderung. Krise oder Aufbruch? Bischof Betzing blickt so auf die Beratungen in Fulda.
Aufbruch aus der Krise. Die Stimmung ist gut, denn ich glaube, viele haben auch den Eindruck, wir haben hier auch als Zeitfenster eine Chance, etwas zu bewegen. Das ist auch die Grundstimmung im synodalen Weg und das ist auch meine persönliche Grundstimmung.
Gute Grundstimmung bei den Bischöfen in Fulda. Ob daraus auch gute Ergebnisse folgen, das wird sich bis Donnerstag zeigen. Dann endet die Bischofskonferenz.
Der Virologe Christian Drosten bekommt das Bundesverdienstkreuz, unter anderem für seine Rolle als Wissenschaftler in der Pandemie und seine Erklärungen im NDR-Info-Podcast Das Coronavirus-Update. Die Ehrung wird ihm Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 1. Oktober übergeben. Einzelheiten aus Berlin von Markus Sambale.
Insgesamt 7 Frauen und 8 Männer bekommen die Verdienstorden Anfang Oktober im Schloss Bellevue überreicht. Bundespräsident Steinmeier stellt die Ehrung unter das Motto »Vereint und füreinander da«. In der Begründung heißt es, der Virologe Christian Drosten gehöre national wie international zu den führenden Wissenschaftlern, denen eine herausragende Rolle bei der Bekämpfung der Pandemie zukomme. Die millionenfachen Abrufe des NDR-Podcasts Coronavirus Update zeigten, wie groß das Bedürfnis nach fundierter und verständlicher Einordnung sei. Mit dem Verdienstorden wird auch die Chemikerin, YouTuberin und ARD-Journalistin Mai Thi Nguyen Kim ausgezeichnet. Bei ihr lernten schon die Jüngsten, dass Wissenschaft begeistern könne und gemeinsam vernünftig zu handeln eine Gesellschaft voranbringe. Außerdem wird der Pianist Igor Levit geehrt, denn er habe zu Beginn der Corona-Krise mit täglichen aus seinem Wohnzimmer übertragenen Hauskonzerten aus der Isolation heraus ein Miteinander über Grenzen hinweg entstehen lassen.
Einen schönen Abend wünscht Ihnen Nils Kinkel.
NDR Info.